Herzlich willkommen zur inzwischen 6. Episode von How I Got Into Fintech, Karrierewege in die Branche. Wir kommen regelmäßig mit neuen Folgen raus, und zwar immer am 1. des Monats. Und das heißt auch, dass wir jetzt sozusagen ein halbes Jubiläum zu feiern haben, denn How I Got Into Fintech gibt es jetzt natürlich nach Adam Riese genau ein halbes Jahr. Und falls ihr euch jetzt fragen solltet, worum geht's hier eigentlich? Eigentlich super einfach. Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten aus der Finanzbranche über ihren persönlichen Weg zum Erfolg. Wie sind sie im Bereich Fintech gelandet und warum? Und wenn ihr euch für sowas interessiert, Wege in die Branche zu finden zum Beispiel oder ob und wie man es als Quereinsteiger in ein Fintech-Unternehmen schaffen kann oder falls ihr einfach nur neugierig sein solltet, dann ist das genau der richtige Podcast für euch. Jetzt aber würde ich sagen ans Eingemachte. Wir begrüßen heute Hella Fuhrmann, Country Managerin Germany bei Adyen. Hallo Hella, schön, dass du da bist.
Hallo Sebastian, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, und ich denke mal, da es ja heute vorrangig um dich geht und ich glaube, du kannst dich besser vorstellen, als ich das könnte. Erzähl doch einfach mal, wer bist du, wo kommst du her, bist du aufgewachsen, wohnst du jetzt? Alles, was man so gerne grundsätzlich mal über dich wissen sollte.
Gerne. Wie schon gesagt, ich bin Hella, komme ursprünglich tatsächlich aus Berlin, bin einer der wenigen Ur-Berliner in sowohl unserer Firma, aber auch in Berlin selber. Habe hier Abi gemacht, habe dann erstmal tatsächlich eine Ausbildung gemacht. Darüber reden wir gleich vielleicht noch ein bisschen im Detail. Mich hat's dann für die Uni nach Holland verschlagen, nach Den Haag. Habe dann meinen Bachelor gemacht, dann für ein Praktikum nach London gegangen. Und da hat's mich dann irgendwie 4 Jahre gehalten, war gar nicht so geplant. Dann durch einen Zufall auch eigentlich mehr oder weniger wieder zurück nach Berlin, für Adyen zurückgezogen eigentlich. Und hier bin ich jetzt auch schon wieder seit 5 Jahren, also nach 7 Jahren insgesamt Ausland. Ich war auch noch ein bisschen in Amerika während der wirklich Schulzeit, bin ich jetzt wieder da, wo ich herkomme, in Berlin.
Darf ich fragen, ich weiß, es ist uncharmant, aber darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin 32, ich werde dieses Jahr 33.
Okay, also ist nicht uncharmant, so viel. Ja, es ist nämlich wichtig zu wissen bei uns im Podcast, weil wir haben ja alle möglichen Leute, welche die dann sehr spät zum Thema Fintech gekommen ist, dann so raketenartige Durchstarter, die dann irgendwie mit, keine Ahnung, 21 in Top-Management-Positionen drinnen sind. Und du bist ja auch recht gut vorangekommen, würde ich mal sagen. Du bist ja jetzt auch recht jung in einer sehr verantwortungsvollen Position. Aber lass uns das mal eins nach dem anderen sozusagen durchdeklinieren. Lass uns vielleicht mal ganz am Anfang bei den Ursprüngen beginnen. Du wolltest ja nicht immer schon in Fintech, ne? Also wie du klein warst, da gab es, glaube ich, so als Begriff noch gar nicht. Da hat, glaube ich, selbst unser lieber André Bajorath noch nicht so viel damit zu tun gehabt. Oder vielleicht auch, es könnte hinhauen, aber ursprünglich wolltest du bestimmt was anderes machen, oder?
Ja, ich glaube, André ist in Fintech geboren. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe Abi gemacht und wusste erstmal nicht so recht, was ich wollte tatsächlich. Also gar nicht. Da war weder von Fintech noch einer anderen Industrie erstmal so groß reden. Viele meiner Mitschüler sind damals nach dem Abi, hier sind ja wahrscheinlich auch viele junge Hörer, tatsächlich ins Ausland gegangen und haben erstmal ein Gap Year gemacht. Ich hatte ja das Glück, dass ich in der Schule schon ein Jahr im Ausland war. Ich war in Wisconsin in Amerika und wollte eigentlich erstmal ein Gap Year machen und so ein paar Praktika machen, um zu schauen, was mir überhaupt gefällt. Ich hatte so ein bisschen den Druck, irgendwas zu studieren, um was zu studieren. Also war da natürlich viel so BWL, die Sprache von Jura, Wirtschaftswissenschaften, hatte mich auch bei ein paar Unis in Berlin und außerhalb von Berlin beworben, aber bin dann relativ schnell zu dem Erkenntnis gekommen, nee, ich mache erstmal ein Praktikum hier und da, wollte auch mal Marketing eigentlich ausprobieren. Und dadurch, dass Hotellerie für mich schon immer super spannend war, einfach die Industrie an sich, bin ich dann im Adlon gelandet und habe da mich eigentlich nur für ein halbes Jahr Praktikum angemeldet. Hab dann da angefangen, zufällig zur gleichen Zeit wie andere Auszubildende, und wurde dann nach ein paar Monaten gefragt, hey, hast du nicht Lust, die Ausbildung zu machen? Also es hat tatsächlich nie geplant, aber die schönsten Dinge sind es nicht, bin ich der Meinung. Und bin dann da geblieben. Und ja, habe die Zeit auch total genossen. Ich bin wirklich der Meinung, dass Ausbildung das absolut Beste ist, das mir hätte passieren können, auch für meine professionelle Karriere später. Und bin dann ja wirklich eigentlich von einem Zufall in den nächsten gefallen. Ich hatte dann durch eine Azubi-Freundin von der Hotelschool Den Haag mitbekommen. Und die hat den Vorteil, dass man seinen Bachelor innerhalb von 2 Jahren machen kann. War so ein bisschen der Meinung, hey, ich habe jetzt hier schon gearbeitet, ich habe mein eigenes Geld verdient, das habe ich auch während der Schulzeit schon gemacht. Ich hatte jetzt nicht so die große Lust, mich nochmal 4 Jahre in Schulden zu stürzen, sondern wollte das eigentlich relativ schnell durchziehen. Und da war die Hotelschool für mich perfekt, denn die haben einen Sommerkurs angeboten, wo man 2 Jahre Uni relativ schnell aufholen konnte, und bin dann so in der Uni gelandet und über die Uni dann halt in London. Also es war alles einfach irgendwie nur ein glücklicher Zufall am Anfang meiner Karriere.
Aber es scheint ja dann im Nachhinein total Sinn gemacht zu haben, und es waren ja dann die, wie du schon sagst, glückliche, aber richtige Zufälle. Du hast ein paar interessante Sachen gesagt, auf die ich gerne noch eingehen würde. Und zwar, du hast gesagt, du hast während der Schulzeit schon dein eigenes Geld verdient. Das hat dann so ein bisschen bedingt, dass du dann, so habe ich es zumindest jetzt gerade verstanden, gesagt hast, also ich will eigentlich nicht studieren. Du wusstest ja auch, hast du gemeint, nicht so richtig, was du studieren sollst. Und ich habe jetzt auch so rausgehört, so diese ganzen Klassiker, die du aufgezählt hast, die haben dich jetzt auch nicht so wirklich gereizt, sondern so diese Hotellerie, die hatte dann schon so eine gewisse Anziehungskraft. Was hast du denn in der Schulzeit gemacht? Und vor allem, warum hast du dein eigenes Geld verdient? Haben die Eltern gesagt, so jetzt aber mal ein bisschen was machen, so, das ist gut für dich? Oder hast du gesagt, vielleicht, oh, ich will dieses und jenes mir leisten können? Oder wie war das?
Das war tatsächlich weder noch, ich habe durch ein Schulpraktikum bin ich in einem Café gelandet. Also ich hatte, glaube ich, schon immer irgendwie den Hang zur Gastro und Hotellerie. Das passt auch irgendwie zu meinem Charakter, hat es schon immer. Ich war schon immer ein Mensch, der gerne unter Menschen ist und hatte schon immer wirklich Spaß daran, mich auch um andere Menschen zu kümmern. Das hilft mir jetzt natürlich auch im Management sehr. Und durch dieses Praktikum habe ich dann da einfach einen Wochenendsjob mit angenommen, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe sehr unterstützende Eltern schon immer gehabt. Also die haben mich dann auch in der Uni und in der Ausbildung noch weiter unterstützt. Aber dennoch fand ich es einfach super gut, mein eigenes Geld zu verdienen und irgendwie eigenständig sein zu können für die luxuriösen Sachen des Lesens, die man sich dann gönnen wollte neben der Schule, wie mein Latte Macchiato nach der Schule. Genau.
Ja, das ist gar nicht so einfach, wenn man nur vom Taschengeld sozusagen leben muss, beziehungsweise also dieser Job eröffnet einem dann natürlich einiges mehr. Wobei, den Latte Macchiato hast du wahrscheinlich dann auch in dem Café dann mehr oder weniger zum Sonderpreis oder vielleicht umsonst ab und zu bekommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und Sahnetorten en masse. Ich habe zum Glück früher Leichtathletik gemacht, von daher hat man das nicht sofort gesehen, aber ja.
Sehr gut, hat sich dann gut ausbalanciert sozusagen.
Genau.
Ja. Deine Eltern, was haben die denn gemacht? Also du hast gesagt, die haben dich immer unterstützt. Hatten die schon irgendwie eine klare Vorstellung, also wie sie sozusagen dich begleiten Total. Möchten? Weil es klingt so ein bisschen, als ob sie dir jetzt nicht vorgeschrieben hätten, was du tun sollst, sondern dich einfach wirklich... Mach, was du möchtest, aber mach's richtig so ungefähr.
Ja, es war ganz interessant. Ich glaube, nach dem Abi waren sie schon reserviert irgendwie so ein bisschen, was mein Praktikum anging. Gut, sie werden den Podcast jetzt vielleicht auch hören, deswegen halte ich mich zurück. Aber ich glaube schon, dass sie sich schon gefreut hätten, wenn ich direkt ins Studium gegangen wäre. Aber sie haben relativ schnell gesehen, wie unglaublich viel Spaß mir das macht. Ich habe natürlich auch interessante Stories aus dem Hotel mit nach Hause gebracht und haben sich dann sehr für mich gefreut. Also sie haben das total unterstützt, haben dann auch meinen nächsten Schritt nach Holland mit der Uni total unterstützt und waren einfach nur froh, dass ich wirklich in meinem Job aufgehe. Ich glaube, das ist für Eltern was ganz Besonderes und auch für meine Freunde damals, die mich auch super unterstützt haben. Es war eine super, super anstrengende Zeit. Die Hotelausbildung, ich habe Respekt vor jedem, der es macht und der es auch weitermacht, jahrelang. Man hat 12, 16 Stunden Schichten, steht um 3 Uhr morgens auf, arbeitet 10 Tage die Woche durch und das auf hochhackigen Schuhen. Da ist jeder einfach irgendwann... Ja, das war bei uns Moos, war Teil der Uniform. Da steht man dann morgens auf, muss erstmal gucken, ob die Füße einhalten und dann geht's weiter. Und da waren meine Eltern wirklich auch emotional total unterstützend, was nicht jeder von sich sagen kann. Wir waren aber auch eine super enge Gruppe in der Ausbildung. Ich bin mit vielen Azubi-Mitarbeitern immer noch befreundet, bis heute. Uns da sehr unterstützt. Also ich habe sehr viel aus der Zeit mitgenommen, ja.
Und aber das jetzt mit den hochhackigen Schuhen, das war logischerweise dann bei deiner Ausbildung im Hotel Athlon, ne?
Genau, ja.
Berlin, ja, genau.
Genau.
Also weil genau an der Hotelschule, da war es wahrscheinlich etwas theoretischer.
Da war es ein bisschen theoretischer, obwohl meine Uni auch super praktisch war. Wir haben auch da tatsächlich praktische Kurse gehabt, wo wir im Café gearbeitet haben, im Hotel gearbeitet haben und auch Management-Erfahrung gesammelt haben, also dann die jüngeren Schüler unterrichtet haben. Und da ging es dann natürlich auch darum, gut angezogen zu sein. Also das ist eine Sache, die ich dann wirklich erst wieder im Fintech abgelegt habe.
Ich habe mal eine ganz, ganz banale Zwischenfrage. Ist das immer noch so? Also weißt du das, ob hochhackige Schuhe Muss sind?
Mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, auch die Hotellerie hat gemerkt, wie wichtig Diversität ist und wie schön das ist, wenn man von Leuten begrüßt wird, die genauso aussehen wie man selbst. Auch in 5-Sterne-Plus-Hotels. Das
ich
ist natürlich
auch
noch sehr viel ja, strukturierter, sage ich jetzt einfach mal, und hat noch Vorgaben, aber man kann da schon sich individuell mittlerweile ausdrücken, finde ich.
Ja, und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass ich glaube, kein Job, wo man dazu gezwungen ist, in unbequemen Schuhen den ganzen Tag rumzulaufen, teilweise 16 Stunden, kann man besser machen, indem man eben genau das tut, sondern ich glaube, es hilft allen Beteiligten, wenn es keine Pflicht ist. Ja, also aber auch mal ein interessantes Detail, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, das hilft ja auch nicht unbedingt weiter. Du hast ja aber auch gesagt, Auslandserfahrung, also einmal Wisconsin und einmal Holland.
Genau.
War das für dich damals einfach
und
die Neugier, die ich dahin sorry?
Und dann nach London, genau.
Ja, genau. War das für dich damals einfach die Neugier oder hast du damals auch schon so ein bisschen karrieretechnisch, sage ich mal, draufgeschielt und dir gedacht, naja, das ist bestimmt gut später mal in welcher Form auch immer? Oder war es wirklich einfach so, ich möchte dahin, das reizt mich, da gehe ich hin und erstmal nicht weiter tiefer drüber nachgedacht?
Bei mir war Amerika tatsächlich die Idee auch von meinen Eltern eher. Ich war früher sehr, sehr schüchtern, was man heutzutage überhaupt nicht mehr glauben würde. Und ich glaube, ich hatte schon immer das Bedürfnis, was anderes zu sehen, aber vor allem die Herausforderung auch zu haben, weg von zu Hause, weg aus meiner kleinen Blubberblase irgendwie in Berlin-Zehlendorf, war für mich total wichtig, auch für meine persönliche Weiterentwicklung. Also das ist eine Sache, die ich jedem raten würde, geht ins Ausland, ob das für ein Praktikum ist, ob das für einen Nebenjob ist, ob das für die Uni ist oder weiß ich nicht was. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der diesen Schritt nicht bereut, der diesen Schritt bereut.
So mehr genau.
Genau. Und für mich war es wirklich super, super wichtig für meine Weiterentwicklung, denn erst da habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, wirklich auch einen bestimmten Grad an Selbstbewusstsein mitzubringen, um sich einzugliedern, um Teil von irgendwas Spannendem zu sein und mich nicht zurückzuhalten. Und auch das habe ich in meinen jetzigen Job mitgenommen. Ja.
Kannst du dich noch erinnern bei diesen drei Stationen, was dich da so am, ich will es nicht sagen am meisten geprägt hat, aber was ist dir denn so am stärksten aufgefallen, so an Unterschieden, die du gesehen hast zu Deutschland und wo du dann der Meinung bist, na, das hat dir dann eine neue Perspektive vielleicht gegeben oder du bist dann einfach nochmal, ja, keine Ahnung, gereift dadurch.
Mhm. Auf jeden Fall die Offenheit, die ist mir schon sehr in meinen jungen Jahren, ich war 15 Jahre, in Amerika aufgefallen, wie schön es ist, nicht nur eine Gastfamilie und Freunde zu haben, aber auch Lehrer zu haben, also Vorgesetzte in dem Sinne, die super, super offen sind, was deine persönliche Weiterentwicklung angeht, was dein Charakter angeht, das ist da nochmal ein bisschen anders, die auf jeden Fall dort, wo ich war. Ich hatte das Glück, dass ich auch in einer kleineren Schule war und nicht in so einer 3000 Studenten Uni oder Schule. Bei beiden Stationen war das bei mir der Fall. Und auch das habe ich daher, also habe ich A, sehr viel gelernt, einfach dadurch, dass man nicht einer von vielen war, aber habe auch viel mitgenommen, wie gesagt, so bis heute eigentlich ins Management, wie wichtig das ist, dass Leute gesehen werden, dass nicht jeder unbedingt super gut von vornherein in Mathe ist oder Bio-Leistungskurs oder weiß ich nicht was. Und da das war ein großer Unterschied zu Deutschland für mich. Also A, was die Schule angeht, aber auch was die allgemeine Einstellung angeht. Und im Allgemeinen, auch später in London, habe ich schon das Gefühl, dass diese Regionen offener sind, was auch Quereinsteiger angeht. Und eben auch deswegen offener sind, was unterschiedliche Erfahrungen angeht und unterschiedliche Einstellungen angeht. Nichts gegen jetzt den deutschen Arbeitsmarkt, aber es war einfach damals noch sehr anders als jetzt. Ja.
Ja. Ja, verstehe ich absolut. In deiner Zeit, lass uns noch mal ganz kurz in Holland bleiben. In deiner Zeit dort, hast du dann, also sprichst du Holländisch?
Wenig, ein klein bisschen. ich arbeite ja jetzt auch für eine holländische Firma und es ist manchmal echt sehr peinlich, ja, wie wenig ich noch verstehe. In Holland war es bei mir so, dass diesen internationalen Track, den ich gegangen bin, hauptsächlich unter internationale Studenten gemacht haben. Also da waren wenig Holländer tatsächlich dabei, dadurch, dass man vorher entweder schon ein Studium oder eine Ausbildung gemacht haben musste. Und das ist jetzt in Holland nicht so sehr verbreitet wie zum Beispiel in Deutschland. Deswegen war es super international, was für mich total interessant war. Haben aber sowohl auf Englisch studiert, das war mir sehr wichtig, einfach durch auch diese USA-Erfahrung und auch international die Studenten. Ich bin immer der Meinung, wenn eine Person dabei ist, die nicht versteht, was gesagt wird, sollte auf Englisch geswitcht werden. Das machen wir auch bei der Arbeit so und genauso was da auch. Deswegen, ich verstehe sehr, sehr viel Holländisch, aber leider nicht mehr konversationssicher.
Wir bleiben noch mal ganz kurz in Holland, weil es gerade so schön ist. An der Hotelschool, an der du warst, die ist ja auch sehr renommiert. Gab es da irgendwie Zulassungsbeschränkungen, die du erfüllen musstest, um da angenommen zu werden? Oder hast du dich da einfach eingeschrieben?
Das war super spannend, tatsächlich. Habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Also man hat sich erstmal beworben, musste ein Bewerbungsschreiben schreiben und wurde dann tatsächlich zu einem Assessment Center eingeladen, also wirklich zu einem Tag, wo du verschiedene Interviews durchgegangen bist. Das war hier im Hilton Hotel, glaube ich, in Berlin. Du bist wirklich morgens angekommen und warst bis abends eigentlich beschäftigt. Es waren verschiedene Interviews mit verschiedenen entweder Experten aus der Industrie oder auch Professoren. Die sind wirklich extra nach Berlin eingereist gekommen. Die haben dich dann viel gefragt, warum möchtest du? Du konntest viele Fragen stellen, was man sich so vorstellt, was man werden möchte, warum Hotellerie? Und dann tatsächlich, was ich super spannend fand, auch Gruppenarbeiten. Und das war sehr, sehr wichtig für diese Uni. Deswegen fand ich diese Uni auch so spannend. Sie legen ja sehr viel Wert auf Entrepreneurial Thinking und Gruppenarbeit und praktisch zusammen Probleme ausarbeiten. Und das war auch bei diesem Assessment Center Tag der Fall, dass man wirklich an einem runden Tisch rumsaß, Aufgaben gestellt bekommen hat, einfache Probleme lösen und dann zeigen musste, ob man denn andere Leute mit einbezieht und wie man Probleme angeht. Teilweise waren da aber auch Englischtests, die man ausführen müsste und so. Also es war für einen Teenager sehr, sehr spannend, muss ich sagen, in so einer Situation zu sein. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Aber,
das wollte ich gerade fragen, genau. Ja, also du warst da nur darauf vorbereitet. Ja.
Genau, also ich hatte schon von einem Bekannten gehört, der auf der Hotelschool war, wie es ungefähr aussehen wird. Die haben einen natürlich auch Material vorab geschickt, was man sich durchlesen konnte und so. Aber im Großen und Ganzen war es dann schon eine Überraschung. Und bin dann aber auch im Kontakt geblieben mit ein paar anderen Kandidaten, die da waren, die es dann auch geschafft haben. Und dann war das die Freude umso größer, als wir uns in Holland wieder gesehen haben.
Sehr gut. Ja, dann hast du es dann auch irgendwann erfolgreich geschafft und bist dann bei als Global Sales Person sozusagen bei Marriott International in London, wie du auch vorhin schon angedeutet hast, sozusagen gelandet. Das war im Januar 2014. Wie hat sich das angefühlt? Also dann praktisch aus der gar nicht mal so theoretischen Theorie sozusagen, so wie du gesagt hast, das war ja sehr praxisorientiert, dann aber halt wirklich, bei einem Unternehmen zu arbeiten, aber halt in einer anderen Position. Also es war jetzt nicht so wie im Kempinski Hotel Adlon, wo du im Prinzip dann so diese typischen, wie man sich es halt vorstellt, Hotelleriearbeiten gemacht hast, sondern Global Sales. Also wie ist es dazu gekommen, genau, im Endeffekt?
Das war auch ein Praktikum zuerst. Also ähnlich wie im Hotel habe ich mich erstmal für ein Praktikum angemeldet und bin dann geblieben. Ich hatte das große Glück, dass da eine Stelle aufgemacht wurde, damit ich bleiben kann. Es war so, dass die Uni tatsächlich so ein paar Empfehlungen gemacht hatte, je nachdem, was man machen möchte. Ich hatte in der Uni dann rausgefunden, dass ich auch strategisch und sales-technisch relativ interessiert bin auf jeden Fall und wollte es mal ausprobieren. Mir war wieder das Englische wichtig, weil ich wusste, ich habe jetzt auf Englisch studiert, ich war in Amerika, es wäre schon cool, das irgendwie weiterzumachen. Und London ist sowieso einfach eine coole Stadt, das hat mich einfach gereizt. Wie gesagt, aber wollte wieder nur für ein Praktikum hin, nur 6 Monate. Hatte auch mir eine Wohnung gesucht für nur 6 Monate, habe dann mein Praktikum angefangen und auch da super schnell gemerkt, wie wohl ich mich fühle. Es war sehr anders natürlich. Das war das Corporate Sales Office von Marriott, also ein Großraumbüro, 50 Leute um dich rum, jeder hört dir beim Telefonieren zu. Das war irgendwie noch nicht so, dass man in eine Telefonzelle gegangen ist, sondern wirklich so Cubicle-Style-mäßig sitzt jeder an seinem Telefon und telefoniert seinen Leads hinterher. Ich hatte da ein unglaublich super Team und eine tolle Managerin, die mich sehr gepusht hat. Und deswegen hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch da total unglaublich viel gelernt eigentlich. Und so richtig wichtig war es für mich auch in der Weiterentwicklung, weil ich gelernt habe, wie wichtig es ist, Nein zu hören. Ich habe mich da auch auf Stellen beworben, die ich nicht bekommen habe intern. Ich habe da viele Leads verloren, sehr, sehr viel Nein gehört und es war manchmal super frustrierend, gerade so in der Corporate-Welt, gerade im Sales, aber so krass wichtig für die Weiterentwicklung. Von daher auch da eine Sache, die ich super schätze. Ich war dann glaube ich, ungefähr 2 Jahre da und habe dann da aber gemerkt, oder fast 2,5 Jahre und habe dann da gemerkt, hey, wie wäre es denn eigentlich mal was ganz anderes zu machen? Und genau, das war dann der Grund, weswegen ich zu UAP gegangen bin.
Also ich fand es jetzt gerade super spannend, weil du da jetzt auch schön frei von der Leber auch so von Rückschlägen erzählt hast. Was waren das für Stellen, wenn du es vielleicht noch im Kopf hast und teilen möchtest, für die du dich interessiert hast und die du nicht bekommen hast? Und vor allem, du warst da ja insgesamt, jetzt lass mich lügen, ich glaube auch so 2 Jahre, 4 Monate. Ich spiele gerade bei LinkedIn, falls
genau. Du
hast. Das ist ja dran.
Ich musste auch gerade selber nachgucken. Ja. Genau. Ich habe gerade selber geguckt, wie lange war ich da?
Ja.
Rückschläge, ja, waren, ich finde die auch bis heute total wichtig. Tatsächlich auch der Grund, einer der Gründe, weswegen ich überhaupt nach London gegangen ist, weil ich ein anderes Praktikum in New York nicht bekommen habe. Das hat eine liebe Uni-Bekanntschaft von mir bekommen. Und ich weiß, ich habe meine Mutter angerufen, weil aus mir wird nichts. Ich habe dieses Praktikum nicht bekommen. Schrecklich. Und ich will doch schon immer nach New York und weiß ich nicht was. Und jetzt bin ich heilfroh, dass ich nicht nach New York gegangen bin. Genau, also das war das Beste, das mir hätte passieren können. Ich hatte mich da auf eine Stelle in einem Hotel tatsächlich bei Marriott auch beworben als Sales Managerin. Also ich wäre dann dafür zuständig gewesen, eigentlich nur ein einziges Hotel anstatt vieler Hotels zu verkaufen. Also einmal in London und einmal in Berlin. Die haben sich dann für andere Kandidaten entschieden, die schon im Hotel tätig waren. Von daher total verständlich, aber umso frustrierender für mich. Aber letztendlich auch da richtige Entscheidung.
Aber ich finde das immer cool, weil es sind so Sachen, die in dem Alter man noch gar nicht, logischerweise noch gar nicht irgendwie überblicken kann. Bei mir war es nämlich auch ein bisschen so, also ich will da niemanden langweilen ins Detail gehen, aber ich habe dann auch ums Studium rum dann so Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, genau das so, ja, da, also das jetzt ist vorbei, mich will keiner mehr, das war's jetzt und irgendwie, das war die beste Gelegenheit und die ist jetzt weg. Und wenn ich jetzt Zurückblick, bei vielen Dingen bin ich im Nachhinein, wie du es auch gerade schon gesagt hast, heilfroh, dass sie so gekommen sind, weil manchmal eben sich daraus viel, viel bessere und spannendere Möglichkeiten ergeben, als die, die man ursprünglich im Blick hatte und die man auch noch gar nicht sehen konnte irgendwie. Also deswegen wäre mein Tipp auch für viele, die da jetzt auch in einer ähnlichen Situation sind oder vielleicht auch gerade Rückschläge hinnehmen müssen, das einfach weitermachen und produktiv bleiben und nicht aufgeben und dann kommt oft alles von alleine auch, also was ergeben sich immer irgendwelche Optionen auch neu und vielleicht auch gerade durch die Rückschläge und ich meine, du bist jetzt echt ein gutes Beispiel dafür, Würdest du das dann ähnlich sehen oder was würdest du denn den Leuten mitgeben, die vielleicht gerade auch in so einer Situation sind, vielleicht ihr Traumpraktikum nicht bekommen haben oder irgendwie gerade eine Stelle, von der sie sich viel erhofft haben?
Ja, und vor allem, ich meine, wir haben es jetzt alle gesehen in der Industrie, ne? Wie viele Stellen abgebaut wurden, wie viele Hiring Freezes waren. Es haben so unglaublich viele Leute ihre Jobs verloren, auch ob sie sie jetzt nicht bekommen haben, weil sie sich beworben haben oder eben, weil man leider gefeuert werden musste oder man hat die Probezeit nicht bestanden, weil es einfach nicht passt. Ich bin wirklich 100% der Meinung, dass das alles schon seine Richtigkeit hat und Jobs gibt es so viel auf der Welt und verschiedene Industrien gibt es so viel auf der Welt. Man sieht es ja an mir selber. Ich hätte niemals gedacht, dass ich in der Fintech-Industrie lande. Gut, die meisten wahrscheinlich nicht, die in der Fintech-Industrie sind,
ja, ich glaub's auch.
weil man es eben nicht studieren kann und vor allem Payments nicht. Aber ich bin da 100% deiner Meinung, dass so eine Rückschläge wichtig für den Charakter auch irgendwie sind. Gerade für mich auch. Ich bin irgendwie relativ easy durch die Schule und durch die Uni und meine Nebenjobs und durchs Leichtathletik. Es hat immer alles geklappt irgendwie. Und ich habe, ne, so, man hat ja dann auch irgendwie so eine gewisse, ich würde mich jetzt nicht als eingebildet damals bezeichnen, aber schon, man läuft schon sehr gerade irgendwie dann durchs Leben. Ich habe die Uni sofort irgendwie gut geschafft und so. Und dann ist es schon wichtig für den Charakter, meiner Meinung nach, mal ein paar Rückschläge zu bekommen. Total.
Ja, nee, total interessant. Wie war denn das eigentlich, wie du dann in London warst? Ich meine, du hattest dann, bist frisch von der Uni gekommen, du hattest dann deinen ersten Job, aber London ist ja auch eine sehr teure Stadt. War das für dich ein Faktor? Hast du dann vielleicht sogar noch ein bisschen Unterstützung damals von deinen Eltern bekommen, damit das alles hingehauen hat? Wie hat sich das angefühlt?
Ja, genau. Auch da hatte ich das Glück, dass mein Papa mir zur Miete noch was dazu gebracht hat. Mein Praktikum war bezahlt. Aber Hotellerie im Allgemeinen ist ja nicht sonderlich gut bezahlt, muss man einfach mal sagen. Das war sehr, sehr interessante Erfahrung. Gut, dadurch, dass ich vorher nur die Ausbildung gemacht hatte und dann Studentin war, war ich jetzt noch nie so ein luxurious Lifestyle gewohnt. Aber dennoch musste man da schon gut auf seine Finanzen achten, woran ich sehr, sehr, sehr schlecht war am Anfang meiner Zeit. Also ich war sehr oft pleite und habe dann mit meiner Freundin zu Hause gesessen und Ramen-Nudeln gegessen. Also obwohl wir schon unseren richtigen Job angefangen hatten, war halt so. Aber London ist halt auch einfach eine Stadt, wo man unglaublich viel erleben kann. Das ist nochmal bunter, größer, verrückter, schneller als Berlin. Von daher macht, wenn du da nicht wenigstens ein paar Mal pleite bist oder kein Geld am Ende des Monats hast, dann hast du aber ordentlich was falsch gemacht, wenn man in deinem ersten Job ist vor allem. Und dann später ging es aber.
Jetzt gibt's ja bestimmt auch so ein paar Leute, die zuhören, sich denken so, ach, das ist ja für mich sowieso völlig out of reach, weil ich habe jetzt zum Beispiel Eltern, die nicht viel Geld verdienen und die das passt nicht. Was würdest du denn sagen? Aber auch jetzt ganz ehrlich, also glaubst du musst jetzt nicht sagen, was deine Eltern verdient haben natürlich, aber würdest du jetzt sagen, du hattest da schon auch so ein bisschen einen Bonus, sag ich mal, weil die jetzt schon ein gutes Einkommen hatten oder war das vielleicht gerade nicht der Fall und die haben es trotzdem irgendwie geschafft und haben halt irgendwie gesagt, nee, also da stecken wir jetzt alles rein, was geht, solange wir es leisten können, weil wir irgendwie an dich glauben. Und ja, also wie realistisch ist das denn für jemanden, der, sag ich mal, aus einfachen Verhältnissen kommt?
Ich glaube, es ist beides machbar. Ich hatte auch eine Freundin da, die hat alles selber gemacht. Die hat nebenbei auch noch ihre Studiengebühren abgezahlt. Es ist wirklich hundertprozentig machbar. Es ist wichtig, es einfach zu machen. Auch wenn es dann eben schwierig wird. Auch wenn du ein paar Monate vielleicht strugglest. Aber die Lebenserfahrung, die du da sammelst, ist tausendmal wichtiger. Also ob man da jetzt studiert oder halt einen Nebenjob sich vielleicht sucht. Oder eben ob man seinen ersten Job oder später einen Job nimmt. Es lohnt sich immer. Ich hatte das große Glück, mein Vater ist Steuerberater gewesen. Er hat auch sein eigenes Büro. Hat auch gut verdient. Deswegen war es ihm aber auch immer sehr wichtig, dass ich nicht spoiled bin, also nicht irgendwie das Geld hinterhergeschmissen bekomme, sondern halt selber eine gewisse Arbeitseinstellung habe. Hatte ich ja auch schon früh in der Schule und das in London halt eben auch. Also er hat mir halt das Geld zur Miete dazugegeben, das ich brauchte, aber auch nicht mehr. Und auch das ist wichtig, ich war manchmal ein bisschen neidisch. Meine Mitschüler in Zehlendorf haben dann manchmal einen Groschen mehr bekommen oder ein Auto oder eine Handtasche, eine schöne. Und ich habe immer ein bisschen neidisch rüber geguckt und dachte mir, ach, wie schön das wäre, wenn meine Eltern auch so spendabel waren. Die haben es aber mit Reisen und eben meiner Uni und USA, Auslandsaufenthalt und so mir gegeben. Und ja, ich bin auch da sehr froh, wie das alles gelaufen ist im Nachgang.
Ja, das ist ja auch eigentlich eine sehr schlaue Investition, weil ich meine jetzt als Heranwachsende oder Heranwachsende, da versteht man das, glaube ich, noch nicht so ganz, aber das ist ja eine direkte Investition sozusagen einmal in die Lebenserfahrung und dann eben auch in die in das Wissen des eigenen Kindes und alles, was da reinfließt, das hat schon eine große Wahrscheinlichkeit, dann im Nachhinein sich zu multiplizieren. Also ich habe mal mit über was Ähnliches geredet mit Alexander Bechtel. Also viele kennen ihn, der ist bei uns auch in unserem Partner-Podcast Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Der war in der Uni St. Gallen und die ist auch nicht so ganz günstig. Und er hat gesagt, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil klar, also da musst du upfront was zahlen, aber das ist hinten raus hast du einfach Möglichkeiten, die sich vielleicht sonst nicht ergeben. Und ich glaube, was aber noch viel wichtiger ist, und das höre ich bei dir aber auch total raus, und da würde ich jetzt auch gerne deine Meinung dazu hören. Ich habe so den Eindruck, du hast halt einfach gebrannt. Das hat dir einfach Spaß gemacht, du hattest Bock drauf. Das war der große Treiber dahinter. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwie nach London gegangen wärst, so sagen wir mal zum Jura studieren oder irgendwas, was du am Anfang angeführt hast, hast so die klassischen Studiengänge, die halt für dich einfach nicht gepasst haben und du hättest dich da durchgequält und dann wärst du dann halt darüber gegangen, dann hättest du vielleicht anders ausgeschaut, weil dann hättest du einerseits eben dir gedacht, ja okay, Geld muss irgendwie, passt nicht hundertprozentig, jetzt gehe ich erstmal ins Minus, jetzt mal negativ ausgedrückt, so meine ich gar nicht so negativ, aber solche Gedanken kommen einem dann, ich lege den Eltern auf der Tasche und jetzt muss ich aber performen und ich will aber eigentlich gar nicht, weil mir macht es keinen Spaß. Würdest du sagen, das ist eine richtige Einschätzung, dass es halt auch wirklich für dich selber passen muss, also dass das Wichtigste einfach ist, dass man erstmal nicht auf die Kohle schaut, sondern darauf, dass es einem Spaß macht, also in beide Richtungen. Mhm. Also nicht irgendwie, ich will unbedingt viel Geld verdienen, macht es deswegen, sondern ich habe Lust eben, diese Tätigkeit zu machen und mache es deswegen. Und dann in der Situation eben, wenn ich dort bin und dann das Geld halt gerade irgendwie nicht so aus allen Ecken sprudelt, dass man dann halt einfach diese Dürreperiode viel einfacher überbrücken kann.
Ja, hundertprozentig. Das hatte ich in der Ausbildung, das hatte ich in der Uni, das hatte ich in meinen Jobs danach. Ich bin mir wirklich zu 100% sicher, dass du, wenn du Spaß an deiner Uni hast, wenn du Spaß an deinem Job hast, ist auch heute noch so, dann sind auch so diese dunklen Stunden überhaupt nicht so schlimm. Meine Mutter hat mich neulich daran erinnert, dass ich mal heulend nach Hause gekommen bin nach der Ausbildung, weil ich ein Badezimmer 5-mal putzen musste bei der Ausbildung. Und sie war ganz verzweifelt und wusste nicht, und ach, wohin mit dem Kind und weiß ich nicht, was sie meinte. Und so, Mama, es war so scheiße. Und trotzdem bin ich am nächsten Tag gerne zur Arbeit gegangen, weil halt so kleine Rückschläge dann einfach nicht mehr so schlimm sind. Also was ja bei mir irgendwie auch der Fall war, ich hatte sehr viel Ja sagen einfach, Teil meiner Karriere irgendwie. So als ich das Praktikum gemacht habe, möchtest du bleiben? Ja. Hast du Bock, mit zur Hotelschool zu kommen, dir das mal anzugucken? Ja. Möchtest du nicht ein bisschen länger bleiben? Ja. Also es war bei mir einfach sehr viel so dem Herz folgen irgendwie, auch wenn sich das jetzt ein bisschen cheesy anhört, aber auch einfach mal gucken. Und vor allem war ich, glaube ich, schon immer sehr gut darin zu schauen, was für ein Unternehmen zu mir passt und was für ein Team zu mir passt. Denn, und das sage ich auch Bewerbern bei uns immer, schau nicht nur, dass du uns gefällst, schau, dass wir dir gefallen. Payments ist eine super, super, super Nischebranche. Das gefällt nicht jedem, nicht jeder ist gut da drin. Aber du kannst nur gut drin sein, wenn es dir auch Spaß macht. Wenn du dich wohlfühlst, wenn der Content für dich interessant ist. Das ist nicht für jeden, auf gar keinen Fall. Aber wenn du das gefunden hast, ob das Jura ist, meine Freundin ist Staatsanwältin, die liebt es sich, irgendwelche Texte durchzulesen den ganzen Tag lang, da würde ich schon 20 Mal eingeschlafen sein. Ist mir einfach nichts. Aber wenn man das gefunden hat, was einem Spaß macht, wo man gut drin ist, dann sind auch, ja, wie du schon gesagt hast, so diese dunklen Zeiten, die harten Zeiten halb so schlimm, finde ich, und vergehen auch viel schneller.
Ja, total, kann ich nur bestätigen. Du hast auch gerade gemeint, du bist gut darin und also hast du ganz selbstbewusst jetzt gesagt, ich kaufe dir das auch ab, weil es so dein Pfad sozusagen bestätigt das ja auch. Du bist gut darin, Unternehmen auszusuchen, die zu dir passen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie gehst du denn da vor? Also ist das eher so Bauchgefühl oder gehst du da systematisch vor? Kannst du da Tipps geben vielleicht den Leuten, wie sie da vielleicht das besser erkennen können?
Ich würde jedem dazu raten, zu versuchen, jemanden zu finden, der schon im Unternehmen arbeitet. Tatsächlich, so bin ich bei Worldpay gelandet, nach meiner Hotellerie. Ich habe von einer Uni-Freundin tatsächlich gehört, dass es ein cooles Unternehmen ist. Ich hatte, vielleicht können wir direkt den Pivot aus dem Schritt machen,
Ja, super
überhaupt
Überleitung, ja.
keine Ahnung von. Ja, ne? Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Payments, von Fintech, was es ist. Ich hatte noch nie eine Affinität dazu, aber ich habe von ihr gehört. Ich arbeite hier für ein Unternehmen, das spannend ist und das Leute sucht, die gerne Probleme lösen, die strategisch arbeiten, die gerne mit Menschen arbeiten, die gerne irgendwie auch ein bisschen strukturiert sind und so weiter. Das passt doch zu dir, hast du nicht Lust? Und so bin ich darauf gekommen und habe dann auch da viel mit Leuten gearbeitet und habe auch gefragt, hey, kann ich Teil vom Interviewprozess auch mit Mitarbeitern sprechen? Und das machen wir auch bei Adyen, dass die Leute immer mit Mitarbeitern, nicht nur mit HR, nicht nur mit Management sprechen, sondern wirklich mit Leuten, die hier arbeiten, die dann wirklich ehrlich sagen können, was sind so die Challenges den Tag über, was ist gut, was könnte noch besser laufen. Es gibt kein Unternehmen, das zu 100% alles richtig macht, ist einfach so. Und so kann man dann selber schauen, ob das zu einem passt. Und auch da muss man einfach schauen, welche Werte man hat. Für mich war es sehr, sehr wichtig, in Unternehmen zu arbeiten, die mich als authentische junge Frau irgendwie schätzen. Ist natürlich schwer im Interviewprozess rauszufinden, aber auch da kann man, glaube ich, ganz gut sehen, wie so der Vibe ist mit den Leuten, die einen interviewen. Ich bin eine Person, die schon immer gerne mal so ein bisschen rumjoked. Habe ich schon immer getan, werde ich immer tun. Wie gehen die Leute darauf ein? Wie ist die Diversität? Das war mir wichtig. Sind es nur Männer, die im Unternehmen arbeiten. Ich habe jetzt nicht unbedingt nach der Frauenquote gefragt, aber dann schon irgendwie nochmal nachgehakt, hey, was tut ihr gerade im Fintech-Bereich, um hier Diversität zu schaffen? Und das waren für mich persönlich so wichtige Faktoren, auf die ich geachtet habe schon immer.
War das für dich oder wie unsicher warst du dir da oder mit wie vielen Fragezeichen bist du reingegangen in die neue Stelle damals? Ich meine, du warst schon in London, wie du als Global Sales gearbeitet hast bei Marriott und dann bist du weiterhin in London geblieben bei Worldpay. Das war dann 2016, das heißt, nach etwas mehr als 2 Jahren bist du dann rübergegangen. Wie hat sich das angefühlt? Ich meine, andere Branche, andere Position, Relationship Managerin, wie war das?
Es war total scary. Ich hatte gar keine Ahnung, auf was ich mich einlasse. Aber der Interviewprozess war sehr lang und irgendwann war ich an dem Prozess, also es waren 2 Monate, ich glaube 8 Runden oder so. Und irgendwann war ich einfach nur an dem Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt nicht weiterkomme, wenn ich da jetzt nicht anfange, dann weiß ich auch nicht. Ich war dann irgendwie so abgehypt. Von daher war mir alles egal. Ich hätte da auch anfangen können und die Probezeit nicht bestehen können und es wäre dann auch okay gewesen. Dann hätte man es wenigstens mal probiert. Ist auch wichtig, finde ich, dass man nicht immer nur die Safe Options wählt. Und ja, habe da angefangen und von Tag 1 war ich wirklich, ich fand einfach Payments so toll, ich fand es so spannend. Einfach diese Verknüpfung zu dem, was man sowieso schon kennt, wie man so den Tag über bezahlt, aber was dann im Hintergrund passiert. Es war für mich so unglaublich spannend, das kennenzulernen. Und ich hatte da halt einfach die Einstellung, ich bin neu, aber ich will innerhalb von kürzester Zeit Experte in etwas werden. Du kannst in Payments nicht Experte von allem werden. Das ist unmöglich, weil sich die Industrie einfach jeden Tag weiterentwickelt. Aber ich hatte sehr hohe Ansprüche an mich selber, muss ich sagen, und habe Tag und Nacht gelernt und mir irgendwelche Akronyme reingezogen, über den Wein noch abends auf dem Bett und bin dann auch relativ schnell, Gott sei Dank, drauf gekommen. War aber auch dem geschuldet, dass ich sehr schnell dann auch meine Accounts bekommen habe. Also ich habe Großkundenbetreuung auch da gemacht, im digitalen Bereich. Und ist ja sowieso, was alles angeht, ne? Du kannst so viel lesen, wie du möchtest. So richtig lernen tust du es ja eh erst, wenn du es wirklich machst. Und das war da zum Glück gegeben, dass ich relativ schnell loslegen konnte. Und habe dann auch wirklich mich schockverliebt, muss ich sagen, in die Payments-Industrie.
Ja, also du hast ja mit Account Management jetzt auch einen guten, guten Stichpunkt sozusagen gleich reingeworfen. Denn du bist nicht so lange bei Worldpay geblieben. Jetzt mache ich mal eine ganz fiese Frage, die jetzt vielleicht ein HRler stellen würde. Warum bist du denn so schnell dann wieder weitergezogen zu Adyen? Weil ich meine, das war ja dann nicht nur eine andere Firma, es war dann dieses Mal ja auch also dann die gleiche Branche, also insofern nachvollziehbar, aber es war eine andere Firma und ein Jahr, 9 Monate ist jetzt nicht ganz kurz, aber ist jetzt auch nicht so wahnsinnig lang. Ich glaube dir jetzt total, dass es dir da gefallen hat, aber es wird ja einen Grund gegeben haben. Hat Adyen dich da so ein bisschen abgeworben oder hast du dann gesehen, okay, da gefällt es mir noch besser, ich will wieder zurück in die Niederlande, irgendwie sowas?
Ja, es war total der Zufall. Ich war total glücklich auch, habe mich überhaupt nicht beschwert, aber habe schon immer ein Auge auf Adyen dann auch irgendwie gehabt, ne? Wenn man in Payments arbeitet, kommt man halt nicht drum herum. Ja. Und war zu dem Zeitpunkt dann ja auch schon 4 Jahre in London und wurde dann halt einfach geheadhuntet. Ich wurde bei LinkedIn angeschrieben von einem externen Recruiter. Der meinte, hey, wir suchen für Adyen in London tatsächlich im Account-Management-Team jemanden. Da meinte ich, hey, im Moment suche ich nicht. Adyen klingt für mich aber spannend. Falls irgendwann mal was in Berlin aufgeht, ich würde ganz gerne mal wieder zurück, wenigstens für eine Weile, dann sag mir Bescheid. Und 2 Tage später kam er an Bescheid und 1 Monat später war ich zurück. Also es war wirklich sehr lustiger Zufall einfach. Ich hätte auch noch 2 Jahre länger oder 5 Jahre länger in London bleiben können. Aber ich dachte mir, ach, wenn ich zu Adyen gehe, dann schon in Berlin, wäre schon cool.
So, und jetzt sage ich mal, gebe ich dir jetzt mal eine Steilvorlage, weil das wird die Leute bei Adyen wahrscheinlich freuen. Das war wahrscheinlich so, wie wenn Bayern München oder Real Madrid anklopfen und du spielst dann irgendwie bei einem Team, das zwar ambitioniert ist, aber vielleicht nicht so ein guter Vergleich bei Worldpay, aber es war so ein Angebot, sage ich mal, das du nicht abschlagen wolltest wahrscheinlich einfach. Ne?
Eben, ja, also bei Bayern München würde man jetzt nicht unbedingt ablehnen, sage ich mal so. Nee, es war tatsächlich auch so, also wenn man an RFPs arbeitet, an Deals arbeitet und man hört, nee, danke, wir arbeiten lieber mit Adyen zusammen, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du denkst, wer ist eigentlich dieses Adyen und warum sind diese gut und warum klauen die alle unsere Kunden? Dann wird man auch gerne selber geklaut irgendwann, wenn man sich damit beschäftigt.
Ja, also es ist wirklich, man kommt, wie du sagst, an dem Ganzen nicht vorbei. Ich bin ja 2018 dann erst in die Fintech-Branche gekommen und habe dann natürlich dann auch relativ schnell mitbekommen, okay, da ist halt so ein Unternehmen aus den Niederlanden und die sind irgendwie anscheinend ziemlich erfolgreich und dann macht man sich dann halt so ein bisschen schlau und ich habe dann auch irgendwie gemerkt, so die sind bei den RFPs irgendwie immer vorne mit dabei. Was hat es damit auf sich? Und dann analysiert man das und dann ist man dann eigentlich schon ziemlich begeistert. Und ja, klar, also das ist total spannend. Also wenn man halt auch wirklich solche Firmen dann mitbekommt, die auf ihrem Gebiet da anscheinend wirklich gerade der heiße Scheiß sind. Ich meine, bei manchen muss man ja auch sagen, ist das Ganze dann vielleicht auch so eine Blase, die sich dann im Endeffekt dann in nichts auflöst, so Stichwort Wirecard vielleicht und so ein paar andere. Aber bei Adyen, das läuft ja schon eine ganze Weile so. Ne? Ich meine, das ist ja auch ein anderes Geschäft irgendwie so, wenn man da mal jetzt zum Beispiel, das war jetzt ein bisschen fies, da Wirecard dann irgendwie noch mit reinzubringen, also das hat ja damit jetzt nichts zu tun.
Ja, aber auch zu dem Thema, also das ist natürlich auch irgendwie ein Gamble, das man macht, ne? Gerade wenn ein Unternehmen nicht an der Börse ist, kann man ja nur so und so viel irgendwie über das Unternehmen auch erfahren und auch da so diesen Austausch mit Leuten, die da vielleicht arbeiten oder auch über Bekannte, das Netzwerk, was auch immer, irgendwie versuchen rauszufinden, wie das ist. Natürlich hat jeder seine individuelle Erfahrung, aber das ist schon wichtig. Und ich habe mich es einfach getraut, muss man einfach sagen. Also ich habe das überhaupt nicht überanalysiert. Ich meinte, auch da, wenn es nichts wird, dann wird es halt nichts. Denn, mein Gott, dann war man halt ein halbes Jahr da, hat gemerkt, dass es nichts ist und dann geht man wieder. Dann sucht man sich was anderes. Auch da hatte ich dann natürlich einfach Glück, dass es geklappt hat.
Also du hast jetzt keine Jahresabschlüsse gewälzt und analysiert, okay, also ist da alles in Ordnung und möchte ich da wirklich hin und wie groß ist das Risiko, sondern gesehen, begeistert gewesen, Angebot bekommen. Abflug.
Ja, genau. Also ich habe nicht PwC erstmal hingeschickt, um zu gucken, ob die was sind.
Okay, ja. Gut. Und du bist ja da auch ja jetzt schon eine ganze Weile. Ne? Also du bist jetzt 5 Jahre, 2 Monate bei Adyen. Auch da nochmal vielen Dank an LinkedIn, dass ihr das alles so schön transparent macht und dass man da sich gerade für How I Got Into Fintech ist ja schon fast so, als ob LinkedIn dafür gemacht worden wäre, schön entlanghangeln kann an der gut gepflegten Timeline von dir. Dein nächster Schritt war dann von Account Managerin, das hast du etwa 1,5 Jahre gemacht, dann zur Vice President Account Management Germany. Also sprich einfach eine Beförderung. Wie
genau,
funktioniert sowas für Leute, die das interessiert? Wie wird man Vice President Account Management Germany? Ist jemand gegangen? Oder haben sie gesagt, ich mach's so super?
Dafür,
beides.
Ja, dafür muss dann erstmal die Chefin promoted werden. bei mir war es so, habe als Account Managerin gearbeitet. Meine Vorgängerin war in Elternzeit ein paar Monate. Und in der Zeit habe ich tatsächlich auch für mich so ein bisschen geguckt, ist das was, wo ich Lust drauf hatte, denn Head of Account Management oder VP Account Management war dann ja kurz weg und habe dann so ein bisschen für mich geschaut, wenn ich jetzt hier Mentorin bin, wenn ich jetzt hier neue Mitarbeiter onboarde, macht mir das Spaß, ist das eine Rolle, in der ich mich sehe und habe das dann in der Zeit auch gemerkt, ich hatte da überhaupt keinen Zeitdruck, ich wusste ja nicht, ob sie danach wiederkommt, die Stelle besetzt, was auch immer. Es war dann einfach so, dass sie zurückgekommen ist und dann befördert wurde. Also die Stelle dann auch up for grabs war. Es war ein sehr cooler Zufall und ich habe mich dann auch gemeldet und habe gesagt, hey, ich kann mir das vorstellen. Mir würde das Spaß machen und ich fände die Challenge richtig gut. Und so kam es dann auch, dass wir darüber gesprochen haben. Und Gott sei Dank, die Leute, die das entschieden haben, dem irgendwie zugestimmt haben. Das ist auch eine Sache, die ich jungen Leuten oder Leuten im Allgemeinen mitgeben kann. Teste dich schon mal so ein bisschen in der Rolle aus, die dir Spaß macht. Wir sagen immer, own your own career. Übernimm schon mal so ein paar Aufgaben, auch wenn die Person jetzt nicht weg ist. Und vor allem verbalisiere, was du möchtest und überleg so ein bisschen, ist es überhaupt eine Stelle, die mir Spaß macht? Denn ich habe jetzt nicht bei Adyen angefangen und habe mir gedacht, ich mache jetzt hier Steilkarriere. Ist jetzt dazu gekommen, aber es war nie mein Plan. Ich habe einfach überlegt, ob das eine Rolle wäre, wenn sie offen wäre, auf die ich Lust hätte oder eher was anderes. Und das war Gott sei Dank der Fall.
Hast du da so ein bisschen Dinge anwenden können, die du gelernt hast aus den Enttäuschungen, die du am Anfang des Podcasts so ein bisschen anklingen hast lassen? Also du hattest dich ja damals auf verschiedene interne Stellen beworben, meintest du, bei Marriott International als Global Sales und hast sie ja nicht bekommen. Hast du da Lehren draus gezogen für später, die dir da dann geholfen haben? Also in der Art und Weise, wie du sowas vielleicht ansprichst oder wie du dich in der Situation verkaufst und halt zu signalisieren, also das ist was mich interessiert oder hat das keine Rolle gespielt?
Ich glaube, es hat eher andersrum eine Rolle gespielt, an der ich sehr arbeiten musste, nämlich dieses Imposter-Syndrom, also Hochstapler-Syndrom zu ignorieren, dass viele Frauen vor allem und junge Mitarbeiter, egal in welcher Industrie haben, glaube ich, dieses Selbstvertrauen aufzubauen, dass man es kann, ist erstmal der erste Schritt und wichtig, obwohl man andere Rollen nicht bekommen hat, die sehr viel mehr Junior sind und nicht so anspruchsvoll. Das zu vergessen, beziehungsweise sich das nicht mit in die nächsten Gespräche mit reinzuziehen, diese Erinnerung ist total wichtig. Das war tatsächlich eine Sache, über die ich sehr viel sprechen musste. Eben nicht, dass ich die Rolle nicht bekommen habe, das war vollkommen okay, aber dieses Hochstapler-Syndrom zu ignorieren, das war für mich am Anfang meiner Karriere ein großes Thema, wo ich wirklich mich stets selber daran erinnern musste und auch erinnert werden musste von anderen Personen, also meinen Mitarbeitern, meinen Managern, dass das unnötig ist, dass ich gut in meinem Job bin, dass ich Spaß an meinem Job habe, dass ich das Potenzial habe. Da waren dann wirklich externe Faktoren, also wirklich andere Mitarbeiter, total wichtig für mich. Und ein Netzwerk zu haben, Champions zu haben, die mich kennen, die wissen, wie ich arbeite und mir das Selbstvertrauen geben, das zu machen. Weil gerade wenn du eine Rolle angehst, wie du vorher noch nie gemacht hast, gerade wenn du neuer Manager bist, also Teamlead bist oder so, dann brauchst du dieses Selbstvertrauen, um andere Leute zu unterstützen. Denn du bist dann nicht mehr für dich selber verantwortlich, sondern für ein Team. Und da ist natürlich das wichtig, Selbstvertrauen zu haben, weil nur so kannst du authentisch sein. Und meiner Meinung nach bist du nur ein guter Manager, ein guter Leader, wenn du auch authentisch bist.
Ja, finde ich.
Klingt jetzt sehr philosophisch.
Nee, aber ich meine, es ist ja, hat ja auch oft eine philosophische Komponente, beziehungsweise es ist ja auch ein großer Teil sozusagen des Jobs oder beziehungsweise dann auch, je mehr man in eine seniorigere Position reingeht, je mehr Führungs- oder auch Personalverantwortung man dann bekommt oder anstrebt, dass man sich damit halt auch auf einer anderen Ebene auseinandersetzt. Also es ist ja dann eben nicht das, was man so vielleicht in der Schule noch denkt, so ich bin dann der Chef und dann kann ich die Leute rumkommandieren. Das ist ja so die naive Vorstellung sozusagen, sondern man hat ja wirklich Verantwortung. Das sind halt Leute, deren ein Großteil des, ich meine, das Arbeitsleben ist ein Großteil des persönlichen Lebens. Da hängt ja ganz viel dran einfach. Und diese Verantwortung ist natürlich dann auch erstmal so eine, ich glaube, das schluckt man auch erstmal, wenn einem das bewusst ist. Vielleicht machen sich das auch nicht alle bewusst, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall gut. Und ich glaube, jemand, der so denkt wie du, der hat da auf jeden Fall einen Vorteil. Und wie du es jetzt ansprichst, aber auch gleichzeitig so vielleicht ein bisschen mehr Respekt, als vielleicht nötig wäre. Oder vielleicht ist es auch gut, das so zu haben. Um nochmal drauf zurückzukommen. Du hast gesagt, du hast mit vielen Kollegen und Kolleginnen gesprochen. Aber du hast jetzt nicht gesagt, dass du außer ich habe es jetzt überhört, im Freundes- und Bekanntenkreis, vielleicht in der Familie drüber gesprochen hast, weil es nicht stattgefunden hat oder vielleicht, weil es einfach die Leute dir nicht so gut helfen können, weil im Endeffekt die Arbeitskollegen sind in dem Fall ja näher an dir dran erstmal, was auch so deine Fähigkeiten angeht, um dich einzuschätzen, wie es halt einfach auf der Arbeit läuft, vielleicht auch um konstruktive Kritik zu üben. Wie bist du da vorgegangen? Hast du da auch in der Familie und im Freundeskreis um Rat gebeten vielleicht oder einfach die Kommunikation gesucht?
Ja, schon. Natürlich ist es wichtig, wenn Familie, Freunde an einen glauben, vor allem, weil man ja dann doch einige Sachen mit nach Hause nimmt. Ne? Ist einfach so. Man geht jetzt nicht nach Hause und denkt überhaupt gar nicht mehr über die Arbeit nach. Was so die Weiterentwicklung angeht, fand ich meine Mitarbeiter wichtig, weil die mich wirklich bei der Arbeit sehen. Und meine Einstellung war sehr, ich kann nur in dem Schritt auf jeden Fall ein guter Teamlead sein, wenn ich auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise respektiert werde. Also das heißt jetzt nicht, ich muss 10 Leute fragen und 10 Leute sind ein Fan davon, dass ich VP Account Management werde, das überhaupt nicht. Aber es hat mir schon sehr dabei geholfen, so ein paar der Ängste, sage ich jetzt einfach mal übertriebenerweise, zu nehmen, um den nächsten Schritt zu gehen. Das auf jeden Fall. Vor allem habe ich auch Leute im Unternehmen, auch hier in Deutschland, die überhaupt kein Problem damit haben, mir zu sagen, wenn was nicht läuft. Und das braucht man als Manager, finde ich. Ich gehe jetzt nicht zur Arbeit und erwarte, dass ich die Leute rumkommandiere. So dieses Verständnis von dem Chef. Ne? Und es wird Ja und Amen gesagt. So kann man nicht erfolgreich sein. Und das war mir schon in den ersten Stunden eigentlich in meiner neuen Position total wichtig, dass ich das habe.
Und es ist ja nicht bei der Position geblieben, sondern du bist dann ja, und übrigens, ich möchte es noch anmerken, ganz kurz, also du warst ja da noch nicht mal 30 Jahre alt, als du Vice President Account Management Germany geworden bist. Aber dann ging es ja noch weiter, also du bist jetzt seit etwas mehr als einem Jahr Country Manager Dach und da weiß ich tatsächlich auch selber, wie es dazu gekommen ist, also zumindest mal ein Teil der Geschichte. Und zwar, deine Vorgängerin war ja, oder in der Position zumindest, sie ist ja weiterhin im Unternehmen, die Alexa von Bismarck, die ist jetzt Präsident EMEA und du bist dann in diese Stelle hochgerückt. Da ist es wahrscheinlich ähnlich gelaufen wie jetzt bei dem Vice President Account Management Germany, gehe ich mal davon aus. Also Stelle ist frei geworden, du hast die Gelegenheit genutzt und jetzt bist du da, wo du bist.
Ja, genau. Auch da war es ähnlich, also eigentlich fast genauso. Sie ist aufgerückt und hat nach einem Nachfolger oder Nachfolgerin gesucht. Ich habe mich schon auch da relativ früh gemeldet. Ich bin nie eigentlich komischerweise nicht so die Person gewesen, die, wie gesagt, so ihre Karriere geplant hat und die nächsten Schritte unbedingt geplant hat. Ich bin auch eigentlich ein Fan davon, wenn man einfach mal passieren lässt. Da war es jetzt tatsächlich so, dass ich intern auch angesprochen wurde für einen anderen Job, also eine andere Position innerhalb von Adyen und den abgelehnt hatte, weil ich einfach super glücklich in meiner Stelle in Berlin war. Und da kam es dann einfach zu diesem Karrieregespräch durch Zufall, dass ich meinte, hey, kannst du dir denn vorstellen, irgendwann, dass ich das werden könnte? Weil wenn nicht, dann baue ich mir einfach anders einen Karriereweg auf. Ist auch vollkommen okay. Hatte ich ja schon vorher angesprochen, ein großer Fan davon, dass man selber so ein bisschen entscheidet, in welche Richtung möchte ich gehen. Und danach dann entscheidet, mit welchen Leuten muss ich mich vielleicht mehr auseinandersetzen, mehr in Kontakt treten, nach Rat fragen, sich einen Mentor suchen. Und das sind Dinge, die ich dann so langsam gemacht habe. Ich hatte überhaupt keine Hummeln im Hintern oder so und wollte unbedingt in die nächste Position. Wie du schon gesagt hast, ich war ja auch noch super jung. Eher im Gegenteil. Ich hätte wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre in der Position verweilen können. Und genau dadurch, dass sie dann promoted wurde, haben wir da dann ja die nächsten Schritte eingeleitet, um für mich ja nachzurücken. Ich hatte da aber dann auch schon einen Mentor innerhalb der Firma in einem anderen Land, der mich auch so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile von dem Job natürlich vorbereitet hat und mich gecoacht hat. Das war für mich total wichtig, um überhaupt zu entscheiden, ob ich das machen möchte.
Mentor, den du dir sozusagen selber ausgesucht hast, einfach weil du in Austausch mit der Person warst, oder werden da einem so Mentoren zugeteilt?
Mir wurde die Person zugeteilt, ich hätte sie aber auch von also selber ausgewählt, tatsächlich. Das war ein cooler Zufall. Ich hatte die Person selber angesprochen, tatsächlich, und dann wurde sie mir zugeteilt. Das war, genau, das ist bei uns ein internes praktisch Mentorprogramm, wo man sich anmelden kann oder angemeldet wird und dann kann man mit den jeweiligen Mentoren sprechen. Gerade wenn man halt auf so einem Team-Leads-Management-Track ist, ist es total wichtig, dass man so ein paar Erfahrungen von anderen Leuten auch mitbekommt und meiner Meinung nach auch mit anderen Leuten spricht, die mal ganz anderer Meinung sind. Es ist schon wichtig, dass man natürlich auf einer Wellenlänge ist, sonst bringt der Mentor nicht so viel, wenn er nicht versteht oder die nicht versteht, was du erreichen möchtest. Ich habe dann klar gesagt, ich war sehr schlecht in den ersten Sessions zu artikulieren, was ich überhaupt möchte, an was ich arbeiten möchte und dann später haben wir uns ein bisschen eingegroovt. Und dann konnten wir sehr präzise daran arbeiten, welche Hard Soft Skills muss ich ausarbeiten. Und so konnte ich dann schon wirklich Dinge angehen, die ich gerne erarbeiten möchte, ehe ich diese Position annehme. Aber es hat natürlich dann, das mache ich immer noch. Es wäre ja schrecklich, wenn man nicht weiter an sich arbeiten würde. Aber ja, so diese Mentorships, Champions, und diese Einstellung zu haben, hey, was möchte ich denn machen, und welche Schritte möchte ich gehen, um dahin zu kommen, haben mir dann natürlich in den letzten, Promotions sehr weitergeholfen.
Ja, es ist ja auch, allein das ist ja schon ein cooles Learning, oder allein daran wächst man ja schon. Also wie du gesagt hast, du hast am Anfang das gar nicht so richtig in Worte fassen können, wo du eigentlich hin möchtest. Und allein das ist ja schon ein Riesensprung, finde ich, weil ich glaube, das hilft einem ja nochmal enorm, auch für sich selber zu definieren. Also ja, also wenn ich es nicht aussprechen kann, dann weiß ich es eigentlich gar nicht so richtig, kann ich mir vorstellen. Und dann ist es schon allein das, dieser Schritt allein ist schon, glaube ich, in der Entwicklung, in der professionellen einfach ein großer Sprung. Und ich fand es auch super spannend, dass du jetzt zum Beispiel gesagt hattest, dass du eine Stelle abgelehnt hast. Und im Endeffekt war das dann so ein bisschen der Türöffner, um dann die Stelle zu bekommen, die einfach eher vorschwebt oder die dann einfach spannender für dich war. Also viele gehen ja dann vielleicht auch eher nach der Logik vor, okay, die erstbeste Chance ist da, ich nehme die jetzt wahr, bevor sowas nie wieder irgendwie sich auftut. Und vielleicht ist es manchmal auch dann gut, genau das eben nicht zu tun, wenn man davon nicht überzeugt ist. Weil im Endeffekt, so wie du es ja vorhin auch schon beschrieben hattest mit den anderen Dingen, für die du dich entschieden hattest, also da war die Überzeugung, glaube ich, immer ganz wichtig.
Ja, hundertprozentig. Bei mir war die Karriere bis jetzt auf jeden Fall sehr viel einfach nur Ja und einfach nur Nein sagen und in der Zwischenzeit sich darauf zu konzentrieren, dass man einen guten Job macht. Es hat mich neulich tatsächlich eine Kollegin daran erinnert. Wir hatten so ein bisschen darüber gesprochen bei einem Wein, dass ich jetzt hier bald zu dem Podcast gehe und ich meinte, ich weiß überhaupt gar nicht, was wären denn meine Tipps überhaupt und wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Meinte sie so, das kann ich dir ganz genau sagen. Du hast damals schon gesagt, du willst einfach nur deinen Job machen und deinen Job gut machen. Und alles andere kam dann. Und da hat sie recht.
Ich glaube, das wären auch schon fast die besten Abschlussworte, die ich mir vorstellen kann, weil das fasst so den Spirit und so die Learnings, die du uns heute mitgeteilt hast, auch ganz gut zusammen. Ich kann mich da auch echt nur bedanken. Also es war echt eine super spannende Folge. War schön, mit dir gequatscht zu haben. Und ich glaube, da können alle, die zugehört haben, also ich für mich, habe da viel mitgenommen. Und ich hoffe, liebe Hörer, dass das für euch genauso gilt. Und wenn ihr euch denkt und wenn ihr vielleicht schon in der Payment-Branche drin seid, dann habt ihr es jetzt sogar noch besser, weil dann könnt ihr nämlich Hella und mich auch, aber ich glaube, ich bin weniger spannend auf der Payment Exchange 2023 treffen in Berlin am 16. und 17. März. Also, falls dieser Podcast gehört wird von euch vor dem 16. und 17. März 2023, überlegt euch das mal vorbeizuschauen. Ansonsten bin ich mir sicher, dass Hella auch bei anderen zukünftigen Payment and Banking Events oder vielleicht auch hoffentlich in zukünftigen Podcasts mal wieder auftauchen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Von daher, Hella, ich hoffe, du freust dich auch schon so sehr auf die Payment
Ich
Exchange
freue mich
wie
sehr.
ich. Und
Ich bin total aufgeregt, ja.
ja.
Und ja, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Es war auch für mich eine tolle Erfahrung. Und ich freue mich auch sehr auf den 16. März, bin ich, glaube ich, on stage.
Wunderbar. Dann, liebe Hörer, wie gesagt, uns gibt es zu jeden ersten des Monats neu. Falls euch die Folge gefallen hat, es würde uns wahnsinnig helfen, wenn ihr einmal auf den Abonnieren-Button drückt. Wenn ihr mögt, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann ja, gebt uns vielleicht eine 4-Sterne- oder eine 5-Sterne-Bewertung oder vielleicht auch eine schlechte Bewertung, wenn es euch nicht gepasst hat. Aber auch das würde uns helfen. Denn ja, jede Bewertung zählt, jedes Abo zählt und für uns zählt auch jeder Hörer. Allein schon deswegen, weil wir euch gerne diese Einblicke in die Fintech-Branche geben. Von daher freuen wir uns, wenn wir euch das nächste Mal auch dabei haben und wünschen euch bis dahin viel Freude. Tschüss.